Unfassbar. Das ist die neue Serie, in der wir drin sind, und sie heisst Unfassbar. Und ich sage es gerade zum Anfang an, ich werde sehr viele Bibelstellen bringen, teilweise auch gar nicht alle ganz können vorlesen. Also wenn du das irgendwie zuhause nochmal nachlesen willst, selber nachstudieren, dann nimm doch jetzt dein Handy für dein Notizbuch, schreib dir die Stellen auf, damit du das zuhause auch nochmal nachschauen kannst. Hey, wir reden heute über unfassbare Sachen. Und unfassbar hat für mich irgendwie zwei Bedeutungen. Vielleicht hat es auch noch mehr, aber für mich sicher mal zwei. Und zum einen ist es für mich so unfassbar, wenn irgendetwas so unfassbar ist, ich kann es im Kopf nicht fassen. Also es ist wie irgendwie so, ich check es irgendwie nicht so ganz. Es ist so unfassbar. Und es ist aber für mich auch unantastbar, unberührbar. Und genau um diese zwei Sachen geht es heute. Wir reden über Sachen, die wir vielleicht manchmal im Kopf, aber auch mit unseren Händen nicht fassen können. Nicht richtig verstehen, nicht anlangen können. Sachen, die auch unsichtbar sind. Und wir wollen uns doch an diese unfassbaren Sachen heranwagen. Und der Vers aus Römer 8, 37 bis 39, die Verse begleitet uns in dieser Serie. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Der Paulus hat den Brief an Christen in Rom geschrieben und hat ihnen aufgezeigt, hey, wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr euch bekannt habt zu dem Jesus, dann kann euch nichts trennen von Gott. Und er hat ihnen gesagt, hey, wenn ihr daran glaubt, dass der Jesus für euch gestorben und verstanden ist, wenn ihr mit ihm unterwegs seid, dann wird euch nichts trennen können von ihm. Und er erzählt Sachen auf wie Leben, wie Tod, Engel, Dämonen, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Gewalten, Höchstes, Tiefstes. Es wird sie nichts trennen können. Und er schreibt davon, hey, Sachen, die vielleicht in deinem Leben passieren darf auf der Erde, vielleicht Schwierigkeiten, vielleicht Herausforderungen, aber auch der Tod, wo du das Gefühl hast, irgendwie trennt er ja auch wieder von etwas. Oder irgendeine Gewalt, das wird nichts dich trennen können von dem Gott. Da ist sich der Paulus sicher. Und er scheint sich auch sicher zu sein, dass es Engel und Dämonen gibt. Dass es Gewalten gibt, dass es Sachen gibt, die man nicht sehen und nicht fassen kann. Aber er sagt auch, hey, es wird kein Mensch und keine Gewalt auf dieser Erde dich trennen können von Gott, wenn du dich zu ihm bekennt hast, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und für den Paulus ist es klar, dass niemand und nichts dich kann trennen von Gott und dass es Macht gibt und dass es das Böse gibt. Und es gibt für mich so drei Varianten, wie wir mit dem Bösen umgehen können und mit dieser ganzen unfassbaren Welt, auch mit den Engeln. Entweder können wir die ganze Welt verleugnen. Wir können sagen, es lebt alles und es existiert all das, was wir sehen und das, was wir nicht anlangen können, das, was wir nicht berühren können, das existiert nicht und wir verleugnen die ganze Welt. Ich glaube, wenn wir das anfangen zu machen, dann verpassen wir die ganze Macht von den Engeln und von den Dämonen, von den Bösen und vom Guten. Und das kann eine Gefahr sein unter uns. Es kann aber auch passieren, dass wir ins andere Extrem kippen. Dass wir anfangen, Engelverehrung zu machen. Dass wir anfangen, die unsichtbare Welt, Gott ausgeschlossen, anfangen zu verehren. Dass wir anfangen, uns so fest mit dem Teufel, mit dem Bösen beschäftigen, dass wir Angst bekommen davor und hinter jeder Strassenecke ihn sehen oder suchen oder das Gefühl haben, er ist gerade dort hinten dran. Und vielleicht kennt ihr uns auch als MyChurch oder als GVC. Wir versuchen bei so vielen Sachen immer irgendwie einen Mittelweg zu finden. Nicht anfangen zu verleugnen die Welt, aber auch nicht anfangen zu verehren oder Angst davor haben. Und es ist wichtig, irgendwie, ich habe das jetzt als Mittelweg genannt, vielleicht hast du einen anderen Titel, aber dass wir uns anfangen zu beschäftigen ab und zu mit dieser Welt, aber uns nicht überbeschäftigen mit dieser Welt. In der Bibel steht etwas über Engel, es steht über Dämonen, es steht über den Teufel etwas. Und die Welt scheint auch für die Bibel Existenz, es scheint real zu sein. Aber es gibt so viel mehr Bibelverse, so viel mehr Stellen, die über Gott reden, die über Jesus reden, die über den Heiligen Geist reden. Und darum, dass wir nicht anfangen, überbetonen, die Welt, sondern uns auch immer wieder zurückgehen zu Gott und uns mit Gott beschäftigen und wie er ist und wie er wirkt. Und doch wollen wir uns aber auch Zeit nehmen, um uns hier und da mit dieser Welt zu beschäftigen. Und heute reden wir über die böse Welt, über den Teufel. Über die Seite, die uns verführen will. Über die Seite, die uns auch manchmal wegbringen von dem Gott. Und in der Bibel gibt es, wie gesagt, Stellen, die über die Welt reden, die über das sogenannte Böse reden. Und gleichzeitig, ich kann euch nicht auf jede Frage, die ihr habt, eine Antwort geben. Erstens habe ich nicht Zeit für das auf dieser Bühne zu machen. Und zweitens habe ich nicht alle Antworten auf Fragen. Ich habe in den Vorbereitungen gemerkt, so viele Sachen verstehe ich auch nicht. Wer sind jetzt Dämonen? Wer ist jetzt der Teufel? Und wo sind jetzt die? Und wer ist jetzt wo? Und macht was? Und überhaupt und sowieso. Die Bibel gibt uns nicht auf alles eine Antwort. Und doch hilft es uns, wenn wir uns bewusst sind, dass sie real ist. Weil Jesus redet nämlich auch von dem Teufel. Zum Beispiel in Lukas 4 wird Jesus versucht von dem Teufel in der Wüste. 6 Kapitel später redet Jesus von dem Satan, der vom Himmel gefallen ist. Also wir sehen auch, es werden unterschiedliche Namen gebraucht. Und auch Jesus braucht unterschiedliche Namen. Satan, das heisst Gegner, Widersacher. Es ist der Name vom Obersten von allen bösen Geistern. Diabolos, Dia heisst durch Ballo werfen, also der Durcheinanderwerfer, der Dazwischenwerfer, der Ankläger, der verleumdet, der entzweien will. Es ist so eine Chaosmacht. Und das sind so viele verschiedene Namen, die der Teufel schon hat. Und dann gibt es eben noch die Dämonen. Und wir könnten lange sitzen bleiben bei dieser theologischen Diskussion, wann wir jetzt welchen Namen können brauchen und verwenden und wo jetzt wer ist. Aber ich glaube, um das geht es uns nicht, sondern vielmehr ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass es die Seite vom Bösen gibt. Wir glauben an Gott, der gut ist. Aber es gibt auch die andere Seite. Im Epheser 6, Vers 12 schreibt auch der Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also auch er redet dort von dem Bösen. Und dass wir nicht gegen Menschen schlussendlich kämpfen. Und auch dort kommen Mächte vor, Gewalt, Herr über die Welt, über Finsternis, böse Geister, ganz viele so Wörter kommen immer wieder vor, in der Bibel auch. Aber wir nennen das Ganze die böse Macht. Und wir wollen schlussendlich verstehen, irgendwie sie existiert und wie können wir auch mit ihr umgehen. Und für das, um einmal zu verstehen, wie das er wirkt unter uns oder die böse Macht, gehe ich mit euch in den ersten Garten. Vielleicht könnt ihr das lesen, aber hier hinten wäre der Garten Eden. Ich gehe auch ein bisschen in die Richtung. Wir befinden uns nämlich jetzt mal in dem Garten Eden, um zu verstehen, wie wirkt der Teufel oder das Böse unter uns? Und wie ist das überhaupt auch in die Welt gekommen? Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch die Geschichte kennen, schon x-mal gelesen und gehört haben. Aber ich nehme ein paar einzelne Verse daraus raus. Du kannst das auch in deiner Bibel-App mitlesen oder nachlesen. Es ist im 1. Mose Kapitel 3, das ich heute lese. Und in dem Garten Eden ist der sogenannte Sündenfall passiert mit Adam und Eva. Und sie sind Gott nicht gehorsam gewesen und der Teufel hat dort eine grosse Rolle gespielt. Und zwar war eine erste Taktik vom Teufel, dass er Adam und Eva Lügen eingeflossen hat. Er hat ihnen Lügen erzählt. Weil Gott hat nämlich Adam und Eva gesagt, hey, ihr seid hier im Garten Eden, ihr seid im Paradies, ihr dürft von allen Bäumen essen, ausser von einem nicht. Von allen anderen dürfen ihr, ausser von einem nicht. Und dann kommt der Teufel und sagt zu Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Seht ihr den Unterschied? Jetzt, Gott hat gesagt zu Adam und Eva, hey, von allen Bäumen dürft ihr essen, ausser von einem nicht. Und dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von Gott ihm aus dem Maul und dreht sie um und sagt, hä? Hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Hat Gott euch eigentlich alles verboten? Ist Gott euch eigentlich der Spielverderber? Er hat ihnen angefangen, Lüge erzählen. Er hat die Wahrheit verdreht und hat sie noch verdoppelt, sozusagen. Und vielleicht ist das manchmal in unserem Leben auch so. Hey, hat Gott dir eigentlich auch gesagt, dass du keinen Spass darfst haben im Leben? Bei Gott hat man keine Freiheit mehr, oder? Hat Gott dir eigentlich auch gesagt, dass er dich gar nicht mehr so gern hat, seit du dieses oder jenes gemacht hast? Hat Gott dir eigentlich schon gesagt, dass du schuldig bist? Hey, das Böse hat schon im Garten Eden versucht, Lügen in die Welt zu setzen. Und versucht dann immer wieder uns, Lügen in die Welt zu setzen. Dass es dazu führt, dass wir ungehorsam werden gegenüber Gott. Und bei Adam und Eva ist das Ziel erreicht worden in dem Garten Eden. Wir kennen die Geschichte. Sie haben von dem Apfel gegessen, und wo sie nicht hätten sollen. Sie waren ungehorsam gegenüber Gott. Und das will der Teufel. Er will uns wegziehen von Gott. Er möchte, dass wir Sünde machen. Er möchte, dass wir nicht mehr können vor Gott kommen können. Dass er uns von Gott wegbringen kann. Und wenn er das geschafft hat, dann fängt er uns an anklagen. Dann fängt er an zeigen mit dem Finger und zu sagen, du hast es falsch gemacht und du hast recht. Und er zeigt, dass wir schuldig sind. Und in dem Moment im Garten Eden ist etwas ins Leben gekommen, aber die Schuld, und zwar ist das Scham. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Sie haben sich geschämt. Sie haben sich geschämt, dass sie das gemacht haben. Und Scham ist in die Welt gekommen. Und auch ich schäme mich manchmal für Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und manchmal vielleicht auch versehentlich falsch gemacht habe. Und auch in meinem Umfeld, ich sehe das immer wieder, wie Scham in die Welt kommt. Wenn man von dem Thema sexueller Missbrauch zum Beispiel redet. So viele Opfer bekennen nicht, was mit ihnen passiert ist, wie sie sich schämen und weil ihnen eingeredet wird, dass sie selber geschuld sind. Weil Scham in dieser Welt ist. Und das ist meiner Meinung nach das Werk vom Teufel, das Werk von dem Bösen, das in dem Garten Eden in die Welt gekommen ist, dass wir uns anfangen zu schämen für die Sachen, die uns passieren, die wir vielleicht selber gemacht haben, aber manchmal auch gar nicht schuld sind dafür. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Es ist nicht nur Scham in die Welt gekommen, es ist auch Angst in die Welt gekommen. Und sie haben angefangen, Angst vor Gott. Sie haben gemeint, sie sind nicht mehr würdig vor Gott. Sie haben sich versteckt. Und irgendwie manchmal schmunzle ich an mich und denke mir so, hey, man kann sich ja nicht verstecken vor Gott. Aber man kann das mir manchmal nicht auch. Also ich tue manchmal auch so, ja, ich bin es nicht gewesen und verstecke mich und gehe ein bisschen weg von Gott. Und ja. Und das haben Adam und Eva auch gemacht. Sie haben Angst vor Gott. Sie haben nicht wollen zeigen, dass sie das gewesen sind, dass sie geschuld sind. Und nochmal etwas ist passiert. Sie haben angefangen, die Schuld einander zu schieben. Gott hat sie gefragt, hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Also sie haben angefangen, einander Schuld zu schieben, weil sie haben irgendwie gemerkt, dass sie irgendetwas verbockt haben, und zwar ein bisschen gröber verbockt haben. Aber sie haben es nicht können zugeben, sie haben es nicht wollen zugeben und haben nachher gesagt, ja, nein, die Eva ist schuld, ja, nein, die Schlange ist schuld. Und wer ist denn schlussendlich die Schuld gewesen? Und ihr seht jetzt, ich habe ein paar Wörter gesammelt aus dem Garten Eden, wo für mich sichtbar geworden sind. Und es gibt vielleicht noch so viel mehr. Aber Art und Weise, wie der Teufel gewirkt hat in dem Garten Eden. Und das ist jetzt für mich nicht, zuerst macht er Lügen, dann dieses und jenes. Es sind einfach Art und Weise, wo ich erlebe, wie er wirkt unter uns. Und wie er auch in dem Garten Eden gewirkt hat. Dass er Lügen in unser Leben bringt. Dass er die Wahrheit verdreht. Dass er uns die Schuld zuweist. Dass er Scham bringt in unser Leben. Dass er uns dazu führt, dass wir einander die Schuld zuschieben. Und auch da ist mir auch noch wichtig zu sagen, es ist nicht alles immer gerade der Teufel. Also wenn ich der Milena sage, sie sei ein Idiot, dann ist das nicht der Teufel gewesen. Oder wenn ich am Roman eins schmiere, dann ist das nicht unbedingt der Teufel gewesen. Ja, vielleicht. Aber es kann einfach auch sein, dass das Böse in mir ist, wie das Böse ist in die Welt kommt. Ich habe in mir Böses, um uns ist Böses. Und auch das, dass wir irgendwie auch sensibel damit umgehen. Vielleicht hat mich etwas triggert, dass ich irgendetwas mache. Aber dass wir versuchen, auch so mit dem Bösen, mit dem Teufel irgendwie sensibel umzugehen und nicht hinter jeder Strassecke den Teufel zu suchen und gleich wissen, dass er da ist und real ist. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen verstehen, dass er irgendwie auch seine Macht zu einem Gewissen hat auf dieser Welt, dann wünsche ich mir, dass wir auch lernen können, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, wir können nur überwinden, wenn wir wissen, dass wir überwinden können. Wir können nur überwinden, wenn wir wissen, dass wir überwinden können. Oder vielleicht anders gesagt, wir können besser überwinden, wenn wir wissen, dass wir überwinden können. Weil wir werden nicht eines Tages perfekt sein, nie mehr Sünde machen, nie mehr Fehler machen, nie mehr Angst haben, nie mehr Scham in unserem Leben haben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir können lernen, immer wieder mal mehr, einmal weniger das zu machen, einmal von einer Konsequenz mehr bewahrt sein. Einmal mehr verstehen, wenn eine Lüge in unseren Kopf kommt, dass wir uns daran erinnern, ob das jetzt eine Lüge oder eine Wahrheit ist. Und darum gehen wir jetzt noch in einen anderen Garten. Und zwar habe ich heute auch das Bild von dem Garten Gethsemane mitgenommen. Und das ist für mich heute ein anderer Garten, den ich hier mitgebracht habe. Und zwar ist der Garten Gethsemane der Garten, wo Jesus drin war, kurz bevor er gestorben ist. Jesus, der zu einem Gewissen vielleicht gewusst hat, was auf ihn wird zukommen. Es steht, er hat Blut geschwitzt, er hat Todesangst gehabt. Er hat gebetet und gebetet und gefleht zu Gott, dass der Kelch mir vorbeigeht, dass er das nicht machen müsse. Und wir finden auch in diesem Garten den Jesus, der zum Schluss gekommen ist, dass er es gleich wird tun. Dass er gleich wird an das Kreuz kommen. Dass er wird gehorsam sein gegen Gott. Und wir finden den Jesus, der betet hat, dein Wille soll geschehen, Vater, und nicht mein Wille. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich glaube, ist, dass man versteht, dass der Wille von Gott soll geschehen und nicht unser Wille. Weil in diesem Garten Gethsemane ist der Sieg, später der Sieg errungen von Jesus. Weil Jesus hat nachher den Teufel besiegt, der, der in die Welt gekommen ist, in dem Garten Eden. Weil in dem Garten Eden sind Adam und Eva gsi und haben auf ihre Bedürfnisse geschaut, auf ihren Wille. Aber sie haben doch jetzt Wille von dem Äpfel essen. Und Jesus, der auch so eine schwere Zeit hatte, hat nicht einfach gesagt, ja, ich und mein Wille und mein Bedürfnis wäre jetzt das gerade eher weniger, sondern er hat gebetet, dein Wille soll geschehen. Und er war gehorsam gegenüber Gott. Und was ich als Gefühl habe für unser Leben, hilft es immer wieder, wenn wir beten, dass sein Wille soll geschehen und nicht unser Wille soll geschehen. Weil wir haben gesehen, was daraus passiert ist. Und dafür müssen wir vielleicht auch wissen, was überhaupt der Wille ist von Gott. Und in Matthäus 4 und Lukas 4 lesen wir über die Versuchung von Jesus. Dort habe ich vorhin schon angesprochen, ist er vom Teufel versucht worden in der Wüste. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte. Und dann hat immer wieder der Teufel zu ihm gesagt, irgendetwas gesagt und ihn angefangen zu hinterfragen, aber Gott und dieses und jenes sind aufgefordert. Und Jesus hat immer gesagt, ja, bei der Bibel steht das. Und dann hat wieder der Teufel etwas gesagt. Dann hat Jesus gesagt, aber bei der Heiligen Schrift steht das. Und dann hat wieder der Teufel etwas gesagt. Dann hat Jesus wieder gesagt, aber die Bibel sagt das. Und dann ist der Teufel irgendwann weggegangen, weil er gemerkt hat, ich habe gar keine Chance. Und dann ich denke, wenn ich die Stelle lese, denke ich an mich so, ja, Jesus wirkt so cool. Er verteidigt nicht Gott, er sagt nichts über sich selber, sondern er liest einfach die Bibel vor. Und Jesus hat einfach die Bibel gebraucht, um Gott gehorsam sein, um dem Teufel widerstehen. Aber dass er auch die Bibel brauchen konnte, hat er sie kennen. Er muss Gottes Wort kennen, dass er verstehen kann, was sein Wille ist. Er musste verstehen, in dem Garten Gethsemane, wieso er überhaupt dort ist. Er musste verstehen, was sein Auftrag ist, was Gottes Idee überhaupt ist, dass er gehorsam sein konnte. Und ich glaube, das kann ein Goldnugget auch für uns sein, oder das ist für mich eins, wenn ich Gott kenne, wenn ich die Bibel kenne, wenn ich sie in den Zeiten lese, wo es mir gut geht, wenn ich sie in den Moment lese, wo vielleicht nichts schwierig ist, nichts auf mich herausfordert, dann hilft es mir in Zeiten, wo es mir schwierig ist, zu sagen, und gleich dein Wille soll geschehen. Und ich will gleich dir gehorsam sein. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt den Psalm 23, wenn ich weiss, das heisst, der Herr ist, Gott ist mein guter Hirte, er ist mein Tröster, er ist der, der auf dem Weg mit mir dabei ist, er ist der, der mich versorgt, er ist sogar der meinen Tisch deckt vor meinen Feinden. Und wenn dann Lügen in mein Leben reinkommen, dann hilft es mir, wenn ich die Bibel kenne und wenn ich mir das wieder sagen kann. Wenn ich mich schäme für irgendetwas in meinem Leben, das ich gemacht habe, dann kann ich mich daran erinnern, dass ein Petrus sich aufs Übelste geschämt hat, wo er sich nicht bekannt hat zu Jesus. Und Jesus hat ihn wieder angenommen. Und Jesus hat gesagt, du bist das Fundament für die Kirche weltweit. Hey, wenn Jesus so einen brauchen kann, kann er mich auch brauchen, wenn ich mich am Schämen bin. Und wenn dann mir der Teufel einreden will, dass ich mich schämen soll, wenn er mir Lügen einreden will. Und darum hilft es mir, wenn ich weiss, wer Gott ist. Darum hilft es mir, wenn ich weiss, was sein Wille ist. Jesus hat gewusst, in dem Garten Gethsemane, wer Gott ist. Er hat ihn gekannt. Er hat die Bibel, die Heilige Schrift gekannt. Und Gott ist ja der, der schlussendlich uns helfen kann in all dem hinein. Wenn man irgendwelche Angst kommt, irgendwelche Schuld uns zugewiesen wird, Scham in unser Leben kommt, Lüge in unser Leben kommt. Ich habe euch Epheser 6, Vers 12 am Anfang vorgelesen und ich lese euch gerade noch die Verse vorher vor. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ja, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen Gewalten, heisst es so. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Aber da innen wird betont, was uns helfen kann. Wir sollen verbunden sein mit dem Herr, mit Gott. Und dort drin steht auch die Waffenrüstung, falls ihr etwas sagt. Ihr könnt die dort auch selber nachlesen, wo nachher in dem Epheser 6 vorkommt. Aber ich glaube, schlussendlich kann es uns helfen, wenn wir mit Gott verbunden sind. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihm nahe sind. Auch dann, wenn wir uns schämen. Auch dann, wenn wir uns schuldig fühlen. Auch dann, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Weil der Teufel will genau dann, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir dann uns eben nicht mehr getrauen, zu Gott zu kommen. Aber wir können stark werden, wir können widerstehen, wenn wir mit Gott verbunden sind. Und etwas anderes, was mir auch noch sichtbar wurde, ist, und zwar in beiden Gärten. Und zwar Adam und Eva waren miteinander im Garten Eden. Und Jesus hat seine Jünger mitgenommen in den Garten Gethsemane. Und das einfach auch noch als Einschub. Ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind in all dem hinein. Sie haben es zwar auf beiden Seiten ein bisschen verbockt. Adam und Eva haben aufeinander gezeigt und gesagt, du bist schuld und du bist schuld. Die Jünger sind eingeschlafen, obwohl sie Jesus gebraucht hätte. Und doch kann es euch helfen, wenn wir miteinander darüber reden. Über das Thema, über das Böse, über Zeiten von Schwierigkeiten, von Not. Wenn wir uns schuldig fühlen, wenn Scham in unser Leben kommt. Mir hilft es das, zum hören, dass jemand anders sich manchmal auch schämt für etwas. Mir hilft es, zum hören, dass ich nicht die Einzige bin, die manchmal Angst hat vor Sachen. Oder manchmal das ganze Thema vom Bösen nicht kann verstehen und so unfassbar ist. Mir hilft es, zum wissen, dass jemand anders auch mitbetet. Und ja, manchmal verkacken sie es vielleicht und schlafen dabei ein. Aber vielleicht kommen sie gleich wieder und beten mit. Und das wünsche ich mir auch, dass wir eine Kirche sein können, die nicht einfach Scham und Schuld unter den Teppich wischt und niemandem zeigt. Und ich wünsche mir, dass du da drin eine Person hast, wo du kannst über diese Sachen reden. Ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, wo wir darüber reden können, wenn wir uns schämen, wenn wir uns schuldig fühlen. Wenn irgendjemand die Wahrheit in uns verdreht hat, in unserem Kopf hinein. Und ich habe heute das Bild von diesen beiden Gärten gewählt und den Garten Eden für den Zerbruch hergestellt. Für dass Menschen etwas falsch gemacht haben, für Schuld, die ins Leben gekommen ist. Für das, dass Adam und Eva gesagt haben, mein Wille, mein Bedürfnis. Und ich habe heute das Bild genommen vom Garten Gethsemane von Jesus, der gesagt hat, hey, dein Wille, Vater, soll geschehen. Jesus, der gezeigt hat, wie gehorsam er war. Und das Bild von dem Garten Gethsemane zeigt auf, dass nachher der Sieg gekommen ist. Es ist das Bild vom Sieg. Es ist das Bild von, dass keine Anklage mehr herum ist. Dass Wiederherstellung herum ist. Weil Jesus nachher gestorben und auferstanden ist. Und ich weiss in diesen Bildern sind immer schwierig, weil man kann so viel noch mehr sehen und man kann so viel noch kaputt machen oder was auch immer. Es ist mir auch wichtig, in diesem Garten Eden ist der Schöpfergott. Es ist der Gott, der uns gesagt hat, dass wir gut sind, dass wir genug sind. Und gleich kann es uns vielleicht ein bisschen helfen, um zu sehen, was auch passieren kann. Wie kann der Teufel wirken unter uns? Mit Lügen. Mit Wahrheit verdrehen. Und darum ist auch gleich die Frage an uns, hey, wo gehen wir, in welchen Garten gehen wir amig? Oder wie leben wir und gehen wir mit dem Bösen um? Versuchen wir es alles selber ein bisschen zu kücheln? Oder zusammen mit Gott die Bibel aufschlagen? Lesen, was dort drin steht. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Es steht eigentlich sehr klar, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann hat der Teufel keine Chance. Und darum müssen wir keine Angst haben. Das ist mir so wichtig, dass wir keine Angst haben vor ihm. Gott ist so viel grösser. Jesus ist gestorben. Ja, wir leben noch in einer unperfekten Welt, aber eines Tages werden wir wieder in einem neuen Paradies sein. Wir stehen eigentlich wieder zwischen zwei Gärten. Und wir wollen uns auf den Weg machen. Und auch immer wieder näher bei Gott sein, weil der Teufel will uns wegziehen von Gott. Aber ich wünsche mir, dass wir näher sind bei Gott. Immer wieder neu verstehen, wie fest Liebe uns Gott hat und dass er den Sieg hat. Und wenn wir anfangen, Gott anbeten, hey, dann hat der Teufel verloren. Und darum beten wir ihn jetzt auch an mit Liedern. Und du darfst auch ins Gebetsteam wieder gehen. Du darfst auch für dich beten lassen, wenn dich irgendetwas bedrückt, wenn du Scham hast in deinem Leben, wenn du Schuld hast in deinem Leben. Wenn du einfach willst, dass jemand über dir Gutes ausspricht. Steh doch auf die und möge, ich möchte für uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du stärker und grösser bist als alle Macht und als alle Gewalten auf dieser Welt. Und dass wir dich entdecken können in der Bibel. Als ein Gott, der für uns da ist, der für uns sorgt, der gross ist und mächtig ist. Und ich bitte dich für all die Menschen, die irgendwie auch Angst haben vor dem Bösen, dass das weggehen darf. Ich bitte dich, dass wir eine Kirche sind, die dich verehrt und niemand anders. Danke, dürfen wir jeden Moment vor dich kommen, dürfen wir vor dich kommen, mit, so wie wir uns fühlen, so was, mit allem, was passiert ist in unserem Leben. Und hilf uns, dass wir das immer wieder neu verstehen können.